Hallo und willkommen zu Nicht im Fachraum Essen, dem Podcast, bei dem wir euch Einblicke in spannende Projekte von NachwuchswissenschaftlerInnen zum Lehren und Lernen in der Chemie und Physik vorstellen. Mein Name ist David Haug und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. In dieser Folge ist Christoph Vogelsang von der Uni Paderborn als zusätzlicher Moderator mit dabei. Hi Christoph.
Hallo, auch von mir.
Wir werden heute mit Henning Dominke von der Universität Hamburg über die Qualität häuslicher Lernprozesse in naturwissenschaftlichen Alltagssituationen sprechen. Hi Henning.
Moin.
Henning, schön, dass du da bist. Möchtest du dich selbst vielleicht kurz vorstellen?
Ja, auch vielen Dank von meiner Seite, dass ich heute hier sein darf, dass ihr mich eingeladen habt. Genau, ich bin Henning Dominke. An der Universität Hamburg bin ich Doktorand im Arbeitskreis von Mirjam Stefensky, offiziell im Arbeitskreis der Didaktik der Chemie. Aber David hat es ja gerade schon gesagt, es geht irgendwie um häusliche Lernumwelten. Also viel mit Chemie hat es in erster Linie nichts zu tun. Wir sind dann im Bereich der Naturwissenschaften unterwegs, also im frühkindlichen Bereich.
Ja, lieber Henning, damit unsere Gäste und wir dich auch noch auf einer persönlichen Ebene ein bisschen besser kennenlernen können, haben wir ein ganz kurzes Fragespiel vorbereitet. Und zwar, ist der erste Eisbrecher gleich ein Eisbecher? Welche Sorte darf da in deinem Eisbecher auf gar keinen Fall fehlen?
Eindeutig Minze. Das mit den Schokostücken am besten noch mit drin. Super.
Ah, das ist die After-Eight-Variante.
Yes.
Esse ich auch gerne. Welche historische oder lebende Person aus der Wissenschaft würdest du gern einmal persönlich treffen?
Albert Einstein, denke ich. Sehr intelligenter Mensch, sehr redegewandt und denke auch eine sehr spannende Persönlichkeit. Den würde ich gern mal treffen.
Ah, das glaube ich auch. Und wer oder was hat dich denn damals dafür begeistert, deinen Karriereweg, also das Lehramtsstudium mit anschließender Promotion einzuschlagen?
Genau, da würde ich sagen tatsächlich Mimi, also Mirjam Stefensky, bei der ich ja angefangen habe zu promovieren, bei der hatte ich studiert, die hat mir es dann halt auch ermöglicht, die ist nach Hamburg gegangen von Kiel aus, hat es mir dann ermöglicht, ihr da zu folgen nach Hamburg, hat mir ein schönes Thema vorgeschlagen, was mich sehr interessiert hat, also im Bereich häusliche Lernumwelten, mal den Blick über das Lehramt hinaus zu werfen, in andere Bereiche hinein, die auch eine große Rolle spielen. Ich denke, das auf jeden Fall. Und dann natürlich auch ein eigenes Interesse, ganz klar, sich selbst damit zu beschäftigen.
Und über deine Arbeit möchten wir jetzt natürlich auch sprechen. Warum ist frühkindliche Bildung denn überhaupt so ein wichtiges Thema in den Naturwissenschaften?
Also Christoph, wenn du sagst, so frühkindliche Bildung, bewegen wir uns da in erster Linie erstmal so im Alter von 3 bis 6 Jahren, also all das, was vor dem schulischen Bereich stattfindet, also erstmal als eine kurze Orientierung dafür. Und diese frühkindliche Bildung ist ein unglaublich wichtiges Thema, weil Kinder in diesem Alter unheimliche Schwämme sind. Alles, was sie irgendwo sehen, wahrnehmen, nehmen sie in sich auf und behalten das. Sie sind unglaublich motiviert, sich mit allem auseinanderzusetzen. Dazu gehören natürlich auch die Naturwissenschaften. Und all das findet natürlich schon vor Schuleintritt statt. Also die Kinder, wenn sie in die Schule kommen, haben schon unheimliches Repertoire an Wissen, unglaublich viele Voraussetzungen, die sie schon in die Schule mit reinbringen. Und deswegen ist es natürlich insbesondere wichtig, sich auch damit zu beschäftigen, in diesem mit der frühkindlichen Bildung.
Und an welchen Stellen oder Orten kann frühkindliches Lernen dann überhaupt stattfinden, wenn du sagst, es passiert noch vor der Schule?
Also das sind natürlich, also werden zwei große Bereiche quasi unterschieden. Das kann natürlich einmal die Kita sein, wo Kinder natürlich auch ab dem Alter 4, vielleicht manchmal schon früher, Großteil ihrer Zeit verbringen. Das andere ist natürlich die Familie, wo naturwissenschaftliches Lernen stattfinden kann. Das können ganz alltägliche Situationen sein, wo Kinder mal Fragen stellen an das Elternteil, Gespräche am Essenstisch stattfinden, wie zum Beispiel, wenn das Kind fragt, oder so Seifenblasen oder Blubberblasen in das Getränk reinmacht, dass alles anfängt zu blubbern, sich wundert, was da passiert, oder so Fragen stellt wie: Mama, warum habe ich eigentlich braune Augen? Du hast doch blaue. Das sind so spontane Sachen, die auftreten können im alltäglichen Geschehen. Das können natürlich aber auch mehr geplantere, fokussiertere Tätigkeiten sein, wie so gemeinsames Bilderbuch lesen, wo die Naturwissenschaften auch mehr im Fokus stehen. Das gemeinsame Gärtnern, Kochen, genau.
In deinem Projekt geht es ja um die häusliche Lernumgebung. Ich vermute mal, das, was du uns beschrieben hast, gehört dazu. Aber was gehört denn noch alles zu diesem Konzept der häuslichen Lernumgebung?
Ich hatte ja gerade schon ein bisschen ausgeholt, dass zu den Aktivitäten, die zwischen Elternteil und Kind stattfinden, das ist natürlich ein Teil der häuslichen Lernumgebung. Aber wenn wir uns die häusliche Lernumgebung einmal anschauen, gibt es da unterschiedliche Ansätze, die sie überhaupt zu konzeptualisieren. Besonders prägend oder etabliert hat sich so eine Sichtweise, die unterschiedliche Facetten der häuslichen Lernumwelt fokussiert. Eine Facette sind die Interaktionen, die ich gerade schon erwähnt habe, die zwischen Elternteil und Kind stattfinden. Und die werden auch als Hauptmerkmal der häuslichen Lernumwelt gesehen. Die haben einen direkten, einen proximalen Einfluss auf das kindliche Lernen. Andere Faktoren spielen natürlich auch eine unheimliche Rolle. Da wird unterschieden zwischen so familiären strukturellen Merkmalen. Das kann so etwas sein wie der Migrationsstatus der Familie, der Bildungshintergrund der Eltern, auch so etwas wie der sozioökonomische Status. Das spielt zum Beispiel rein, das Gehalt der Eltern, aber auch so etwas wie Bildungsgrad, den ich gerade schon gesagt hatte, Beruf, Prestige der Eltern. Andererseits spielen auch elterliche Einstellungen als dritter Faktor eine Rolle. Elterliche Einstellungen sind so etwas wie allgemeine Fördereinstellungen. Also möchte ich, dass mein Kind in einem bestimmten Bereich überhaupt gefördert wird? Wie wichtig ist mir die frühe Förderung in einem bestimmten Bereich wie Schriftsprache, Mathematik, Naturwissenschaften? Möchte ich mich auch daran beteiligen, wie mein Kind in der Kita oder im Schulkontext gefördert sind? Kann aber auch so domänenspezifischere Einstellungen betreffen, wie das Interesse an Selbstkonzept in den Naturwissenschaften beispielsweise. Diese anderen Faktoren, die ich gerade genannt habe, werden auch distale Faktoren genannt, weil das Kind erstmal keinen direkten Einfluss darauf hat. Kann den Arbeitsplatz der Eltern zum Beispiel nicht beeinflussen, die Einstellung der Eltern nicht, aber diese distalen Faktoren wiederum beeinflussen die Interaktion zwischen Elternteil und Kind, und haben damit eben auch einen Einfluss auf das kindliche Lernen, die kindliche Entwicklung.
Ja, vielen Dank für diese sehr breite erste thematische Orientierung, fürs Abstecken des Spielfelds, sage ich mal. Jetzt interessiert uns aber natürlich vor allem, wie du jetzt genau konkret gearbeitet, beziehungsweise woran du konkret geforscht hast. Magst du uns einmal dein Forschungsprojekt kurz vorstellen?
Sehr gern. Im Rahmen meiner Dissertation habe ich oder werde ich kumulativ promovieren anhand dreier Projekte, die eigentlich auch relativ gut aufeinander aufbauen. Das erste Projekt ist, dass wir uns genau das, was ich eben schon thematisch einsortiert habe, einmal empirisch erfassen. Dazu haben wir uns die Daten aus dem TIMSS-Projekt genommen. Also TIMSS, das ist so eine Large-Scale-Studie, ähnlich wie PISA, von der bestimmt schon einige gehört haben, nur für den Grundschulbereich. Also bewegen wir uns da im Alter von 10-jährigen Kindern und haben uns da tatsächlich einmal angeguckt, wie wirkt sich die Häufigkeit von den Interaktionen zwischen Elternteil und Kind auf deren Lernen aus? Und wie beeinflussen so familiäre strukturelle Merkmale wie der sozioökonomische Status, aber auch elterliche Einstellung, die Interaktion zu Hause? Und wie wirken sie diese wiederum über die Interaktion zu Hause auf die kindliche Entwicklung aus? Und haben da auch relativ theoriekonform genau diese Zusammenhänge entdecken können. Dabei haben wir uns natürlich nur auf die Häufigkeit bestimmter Interaktionen zwischen Elternteil und Kind fokussiert. Eine weitere Frage ist natürlich, wie wirkt sich die Qualität, also wie die Elternteile mit ihren Kindern interagieren, auf das kindliche Lernen aus. Da stellt sich in allererster Linie erstmal die Frage, was Qualität überhaupt ausmacht. Es ist gar nicht so leicht zu beantworten. Im schulischen Kontext wissen wir ja zum Beispiel, da haben wir so meistens so kognitionspsychologische Ansätze. Das Angebot-Nutzungsmodell spielt eine große Rolle. Dazu habt ihr vielleicht auch schon mal einen Podcast gemacht, wo an Unterrichtsqualität anhand unterschiedlicher Konzeptionen relativ gut ausgearbeitet ist. Sowas liegt für den familiären Rahmen erstmal nicht vor. Weswegen wir uns mal gefragt haben, was ist denn jetzt überhaupt Qualität? Hat ein systematisches Review durchgeführt mit 81 Studien und mal geguckt, was verstehen die eigentlich unter Qualität? Was ist für die Qualität? Und haben versucht, übergeordnete Muster in diesen Studien zu entdecken, wie die Qualität operationalisiert haben. Kommen wir vielleicht gleich noch einmal zu einem dritten Schritt, aber haben wir uns angeguckt, wie diese übergeordneten Muster, von denen ich gerade gesprochen habe, ausgeprägt sind in familiären Interaktionen zwischen Elternteil und Kind, was da stattfindet zwischen Elternteil und Kind anhand einer Vorlesesituation und haben das auch mal in einen Zusammenhang gebracht mit dem kindlichen Lernen in den Naturwissenschaften.
Boah, das ist schon eine ganze Menge, was du gemacht hast, beziehungsweise was du gerade machst, so wie ich es richtig verstanden habe. Es geht ja um die Qualität. Was kam denn dabei raus? Also bei diesem Review oder bei dieser Übersicht zu schauen, was verstehen denn diese? Es waren ja wahrscheinlich viele AutorInnen, die sich dazu geäußert haben. Was für Muster habt ihr denn da gefunden? Oder was sind so typische Qualitätskriterien, woran man erkennen kann, wie gut diese Interaktion ist?
Also in allererster Linie wird erstmal unterschieden so zwischen emotionalen Aspekten, so diese emotional-motivationale Ebene von Interaktion zwischen Elternteil und Kind betrifft. Auf einer anderen Seite werden so kognitive Prozesse, die zwischen Elternteil und Kind stattfinden, sich angeschaut. Hinsichtlich der Theorien spielen bei der emotionalen Ebene so Selbstbestimmungs- und Bindungstheorien eine Rolle. Also wie warm und herzlich ist diese Interaktion zwischen Elternteil und Kind? Kann sich das Kind als autonom wahrnehmen? Also wird deren Interesse nachgegangen? Darf das Kind auch mal selbst entscheiden? Hat es die Initiative? Oder auch solche Aspekte wie lobt das Elternteil das Kind mal? Ist es geduldig? Lässt es das Kind mal nachdenken? Gibt es Wartezeit, damit das Kind nachdenken kann? Solche Aspekte spielen natürlich für so eine emotionale Komponente eine große Rolle. Bei den kognitiven Konzepten sind wir so im Bereich soziokultureller Theorien ganz, ganz oft unterwegs. Die heben hervor, dass gerade dieses Dialogische zwischen Elternteil und Kind insbesondere wichtig sind. Also ob sich so ein ko-konstruktiver Dialog ergibt. Das bedeutet, inwieweit Elternteil und Kind so ein Gespräch gemeinsam aufbauen, gemeinsam zu Erkenntnissen kommen. Und da, Christoph, du hattest gerade noch von diesen Mustern geredet, hatten wir so unterteilt in unterschiedliche Muster, die einmal so Muster widerspiegeln, wo das Elternteil das Kind zum vertieften Nachdenken herausfordert. Eine Parallele zur Unterrichtsforschung könnte man zum Beispiel ziehen zur kognitiven Aktivierung, wo das Elternteil das Kind durch offene Fragen, das Einfordern von Erklärung, Begründen zum Reden, zum Nachdenken herausfordert. Ein anderes Muster wäre beispielsweise, dass das Elternteil während dieser relativ hochkomplexen Denkprozesse auch unterstützt, nonverbale Unterstützung liefert, Hilfestellung gibt, wenn das Kind mal nicht weiter weiß, Scaffolding-Strategien gibt. Und ein weiteres Muster, das sich ergeben hat, neben so generischen Aspekten, also diese drei Br Muster, die ich bereits genannt hatte, sie spielen natürlich in allen Bereichen eine unheimlich große Rolle, hatten wir uns auch ein Muster angeschaut, dass das rein naturwissenschaftsspezifische betrifft. Also die Korrektheit oder Angemessenheit von elterlichen Erklärungen, Verbindungen, die hergestellt werden zum Alltag des Kindes, oder auch die Tiefe dieser Dialoge zwischen Elternteil und Kind zum Thema Naturwissenschaften.
Und Im Rahmen deiner Untersuchung hast du dich dann ja irgendwann auch dazu entschieden, mit Videoanalysen zu arbeiten. Und das ist natürlich vom Aufwand her sehr, sehr hoch. Aber warum hast du dich dafür entschieden?
Erstmal war es auch ein bisschen Corona-bedingt, also es war noch alles in Corona-Zeiten. Wir hatten uns gedacht, dass Eltern ja sowieso mit Zoom sich so unglaublich gut auskennen, dass wir das gleich mal als Vorteil nutzen und die Zoom-Kompetenzen der Eltern herausfordern und uns per Video mit denen treffen. Ein weiterer Vorteil ist natürlich per Video, anders als würden wir jetzt Tonaufnahmen oder Live-Beobachtungen machen, dass wir uns das immer wieder angucken können. Aber auch diese nonverbalen Gegebenheiten der Interaktion sehr gut mitbekommen. Also wir können zurückspulen, immer wieder gucken, was machen die Eltern da genau mit dem Kind, wie unterstützen sie das Kind, indem sie auch Dinge durch Zeigen hervorheben und so weiter, was durch andere Methoden wenig möglich ist.
Wie muss man sich das konkret vorstellen? Also, was hast du da genau beobachtet? Also, weil ich kann mir ja vorstellen, man verabredet sich ja zu so einem Zoom-Meeting und dann passiert ja Interaktion wahrscheinlich nicht zufällig gerade in diesem Zoom-Meeting.
Genau. Wir hatten uns angeguckt, wie Eltern mit ihren Kindern ein Buch lesen, ein Bilderbuch über die Jahreszeiten als eine alltägliche Situation von ganz, ganz vielen Situationen, die man sich hätte aussuchen können. Denkbar wäre ja zum Beispiel auch gewesen, dass die Eltern zusammen mit ihren Kindern experimentieren. Dazu gibt es auch Studien, also dass man denen so einen Experimentierkasten gibt und die dazu irgendwas machen. Wir haben uns für eine Vorlesesituation entschieden. Zu dem Thema vier Jahreszeiten war das. Hatten wir uns so ein textloses Bilderbuch ausgesucht, beziehungsweise mit sehr, sehr wenig sprachlichen Prompts. Das hatte unter anderem den Hintergrund, dass wir auch Eltern dabei hatten, die eventuell mit der deutschen Sprache nicht so gut zurechtkommen. Andererseits gibt es auch den Vorteil, dass diese sprachliche nicht wie in einer klassischen Vorlesesituation im Vordergrund steht, sondern der gemeinsame Dialog viel mehr im Vordergrund steht. Also das einmal zum Methodischen, wie wir vorgegangen sind. Dazu haben wir uns natürlich mit den Eltern verabredet. Wir haben uns ein Zoom-Treffen gemacht. Sie mussten jetzt zu diesem Treffpunkt genau dieses Buch lesen, was natürlich eine Einschränkung ist. Insoweit ist es natürlich keine natürliche alltägliche Situation mehr. Genau, und dann haben wir den Eltern und den Kindern nur den Hinweis gegeben, hier habt ihr dieses Buch, lest es genauso wie immer. Wir haben jetzt auch nicht gesagt, sie sollen irgendwas über die Naturwissenschaft machen oder so, sondern genauso handeln, wie sie es immer tun, um diesem alltäglichen, natürlichen möglichst genau auf die Schliche zu kommen. Das haben wir dann, David, du hattest es ja schon gesagt, per Video aufgenommen. Und diese Videos, die konnten wir uns dann immer wieder angucken und konnten anhand dieser Videos diese vier Muster, von denen wir vorhin gesprochen hatten, auswerten. Also hinsichtlich emotional-motivationaler Aspekte, hinsichtlich so generischer Aspekte, wie regen die Elternteil das Kind zum Denken an, wie unterstützen sie diese Denkprozesse und inwieweit spielt diese Naturwissenschaftsspezifität eine Rolle und haben das denn ebenso kodiert. Da gab es ein ganz großes Kodierschema mit bestimmten Hinweisen, wann welcher Code vergeben wird. Letztendlich ist wichtig, es gab so eine 1 für eher niedrige Qualität hinsichtlich der unterschiedlichen Muster bis 4 sehr hohe Qualität. Und außerdem, das war arrondierend zu einem Projekt, wo wir auch in den Kitas der Kinder waren, hatten wir auch Daten zum Wissen der Kinder über die Naturwissenschaften, motivationale Einstellung der Kinder in die Naturwissenschaften und konnten so auch Verbindungen herstellen zwischen dieser Qualität der Interaktion zu Hause und dem, was bei den Kindern langkommt quasi.
Jetzt hast du uns neugierig gemacht. Was kam denn da so raus, wenn man das bisher schon so sagen kann?
Ja, das kann man schon sagen.
Ja, sehr gut.
In allererster Linie gar nicht mal so großartig überraschende Sachen. Beziehungsweise, naja, was heißt nicht überraschend, sondern eher erfreuliche Sachen. Hinsichtlich dieser emotional-motivationalen Aspekte haben wir zum Beispiel gesehen, dass Eltern da unglaublich stark unterstützen. Das war eine sehr, sehr schöne Interaktion, die wir da gesehen haben. Die Kinder hatten viel Freiraum, die selbst dieses Buch mit den Eltern zu erkunden. Es waren herzliche Interaktionen. Und Ähnliches hatten wir auch bei diesen kognitiven Aspekten gesehen, also diese anderen drei Muster, von denen ich gesprochen hatte. Auch wenn diese qualitativ niedriger ausgeprägt waren, über alle Familien hinweg gesehen. Allerdings muss man sagen, dass es da erhebliche Varianz zwischen den Familien gab. Also einige Familien, die wirklich stark das Kind auch kognitiv gefordert haben, viele Themen gemeinsam besprochen haben, in tiefe Dialoge eingestiegen sind. Bei einigen Familien war dies ein bisschen geringer ausgeprägt. Was wir aber gesehen haben, ist, dass gerade diese kognitiv orientierten Aspekte von der Interaktion stark mit dem Wissen der Kinder in den Naturwissenschaften zusammenhängen, aber auch mit deren Motivation. Also diese motivationalen Aspekte, die wir oder Outcomes bei den Kindern, die wir miterhoben haben, während diese emotionalen Aspekte stark mit dem Engagement des Kindes während der Interaktion zusammenhängt. Also inwieweit das Kind teilnimmt, selbst Fragen stellt, selbst kommentiert, Äußerungen darstellt. Dieses Engagement wiederum, da nehmen wir an, dass dies gerade die Voraussetzung dafür bildet, dass dieses kognitive und motivationale Lernen des Kindes überhaupt stattfinden kann. Also diese emotionalen Aspekte, obwohl sie nicht direkt mit dem Wissen des Kindes, der Motivation zusammenhängen, dennoch mit diesem Engagement des Kindes zusammenhängt, was sich wiederum auf die anderen Aspekte auswirkt. Also super spannende Einblicke.
Das finde ich auch. Ich habe noch mal eine methodische Nachfrage. Wie habt ihr es denn in der Corona-Zeit geschafft, die Eltern überhaupt für euer Projekt zu akquirieren?
Ja, also ich hatte ja erwähnt, dass dieses Projekt arrondierend ist zu einem anderen Projekt, wo wir in den Kitas waren. Ich denke, das ist der Punkt, der eher schwierig war. Und sagen wir mal so, wir waren auch, ich glaube, ein halbes Jahr länger unterwegs, als es ursprünglich geplant war. Ich glaube sogar noch mehr. Und da war es so, dass wir auch in der Corona-Hochphase die Kitas angesprochen haben, dass wir da in die Kitas gehen dürfen, als Sommer diese Corona-Zeit ein bisschen flacher waren, es auch eher erlaubt war, in die Kitas zu gehen. Da durften wir dann in unsere Kitas rein, konnten Befragungen machen, Alltagsbeobachtungen und so weiter, aber es ist ein anderes Projekt. Und diese Eltern, die da von den Kindern, die da teilgenommen haben, die habe ich dann noch schriftlich angeschrieben. Insgesamt waren das, glaube ich, nachher so 370 Kinder, von denen ein Sechstel der Eltern nachher an diesem Anschlussprojekt zu dieser Lesesituation noch teilgenommen haben. Genau, also so ist das, die Akquise, so hat sie stattgefunden.
Das ist trotzdem eine ganze Menge Zoom-Interviews sozusagen, die man sich anschauen muss. Vielen Dank erstmal für diese vielen Einblicke und man könnte wahrscheinlich über noch ganz viele andere Dinge reden. Wenn du jetzt auf dein Projekt guckst, was muss denn passieren, um Eltern vielleicht auch besser in die Bildung ihrer Kinder einzubeziehen oder damit sie einbezogen werden können?
Also zuerst, das zeigen ja auch unsere Ergebnisse, hatte ich gerade gesagt, machen die Eltern ja schon unglaublich viel. Es war tatsächlich auch sehr überraschend zu sehen, wie viel die Eltern bei diesen Vorlesesituationen mit den Kindern gemacht haben. Auch andere Forschungs aus dem Alt aus der alltäglichen, also die sich anguckt, was Eltern alltäglich mit den Kindern machen, zeigen, dass die Eltern unheimlich viel mit ihren Kindern machen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass die Kinder mal so Fragen im Alltag aufwerfen, wie, was hatte ich da ge gesagt, jetzt Beispiel Mama,
Den
warum sind mein,
Blubberblasen.
mit den Blubberblasen, genau. Das mag an aller zuerst natürlich nicht wie eine alltägliche oder eine naturwissenschaftliche Situation erscheinen. Einige Eltern mögen da überhaupt keine Naturwissenschaften wahrnehmen, aber es bilden sich natürlich irgendwo Gespräche, die einen naturwissenschaftlichen Charakter haben, damit auch erstes Nachdenken über die Naturwissenschaften evozieren. Von daher würde ich sagen, dass die Eltern schon viel einbezogen sind in das naturwissenschaftliche Lernen der Kinder, viel auch im Alltag stattfindet, die Eltern auch schon viel machen. Ich denke aber, dass insbesondere auch im Schulkontext ein Bewusstsein dafür mehr hergestellt werden kann, welche Rolle die Eltern spielen, auch was so Hintergründe der Familie, wie sozioökonomischer Status und so bei den Familien bedeutet, dass das natürlich auch unglaublich prägend für die Kinder sein kann. Aber trotzdem, um nochmal auf deine Frage, Christoph, zurückzukommen, was kann man jetzt machen, um die Eltern noch mehr einzubeziehen? Könnte man natürlich nachdenken darüber, dass man so einen Austausch, so eine Schnittstelle zwischen Schule oder bei den jungen Kindern Kita und Familie herstellt. Also auch, dass die pädagogischen Fachkräfte, die auch geschult in Erziehungs- und Bildungsprozesse der Kinder sind, den Eltern Tipps gibt, dass man da vielleicht so Interventionen für Fachkräfte macht. Wie kann ich die Eltern jetzt unterstützen, mehr mit den Kindern zu machen? Was sind da bestimmte Merkmale? Wir hatten ja jetzt zum Beispiel von diesen vier Mustern geredet. Ist natürlich noch die Frage, was gehört jetzt zu diesen Mustern dazu und so weiter und so fort. Aber dass man den Fachkräften dann so Anleitung gibt, was sind so gute Interaktionen, wie können die Eltern insbesondere das Nachdenken der Kinder herausfordern, und dass man da die Fachkräfte sensibilisiert, damit sie das nachher an die Eltern weitergeben können.
Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Du hast es gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Aber wenn uns jetzt Eltern zuhören, welche konkreten Tipps würdest du denen denn geben, um ihre Kinder in der häuslichen Lernsituation optimal zu fördern?
Ich denke tatsächlich, dass da gar nicht so viel zugehört. Also noch einmal kann ich sagen, die Eltern machen ja schon durchaus was. Manchmal kann man aber einfach mal eine Nachfrage stellen oder einfach mal eine Frage stellen. Wenn das Kind irgendwas fragt, der doofe Lehrer Nachfrage stellen, ja, was denkst du denn? Oder das Kind irgendwas erzählt, Mama, ich habe da gerade draußen gesehen, wie ein Ast vom Baum gefallen ist, keine Ahnung. Und das Elternteil dann nachfragt, ja, was passiert denn dann? Was ist dann passiert? Was denkst du, wird mit dem Ast jetzt weiter passieren? Oder mit, anders gesagt, mit den Blättern im Herbst, wenn die jetzt runterfallen, ja, was passiert mit den Blättern? Warum sind die überhaupt von dem Baum runtergefallen? Was sind, einfach mal eine Nachfrage stellen. Und ich denke, das meiste danach wird schon automatisch kommen. Die Eltern werden wohl schon intuitiv irgendwie dieses Gespräch dann mit dem Kind aufbauen. Also, gesagt, einfach mal eine Nachfrage stellen.
Dann lass uns zum Abschluss doch auch mal einen Blick in die Zukunft werfen. Gibt es vielleicht Entwicklungen oder Trends so bezogen auf das naturwissenschaftliche Lernen oder den Fachdidaktiken, die vielleicht auch für dein Thema besonders wichtig sind, worauf wir mal schauen sollten in der Zukunft?
Also ich hatte bemerkt erstens, dass so empirische Forschung jetzt viel stärker, auch in den letzten 10 Jahren, viel stärker auf den häuslichen Bereich ist. Vorher war es auch viel Museum. Das Haus wird jetzt auch viel einbezogen, was sich zum Beispiel auch in so Konferenzen widerspiegelt. GDCP zum Beispiel, vergangenes Jahr, wo auch der Fokus war, dem frühkindlichen Lernen. Die drei Keynotes, die da gehalten waren, wurden, kamen aus dem frühkindlichen Bereich. Also man merkt da deutlich, dass der frühkindliche Bereich in den Naturwissenschaften auch viel mehr in der Forschung Anklang findet.
Ich glaube, das können wir alle unterschreiben, dass das sinnvoll ist. Gibt es vielleicht noch so weitere Publikationen oder Ressourcen, die du am Thema interessierten Personen ans Herz legen würdest?
Ja, ich hatte tatsächlich vor einer Woche oder so ein wunderbares Buch gefunden, was sowohl für Leute, die im Kontext mehr forschen möchten, aber auch tatsächlich für Eltern relativ interessant sein könnte, weil es sehr zugänglich geschrieben ist. Es kombiniert so Forschungsbefunde, breitet die aber sehr, sehr gut auf. Und das Buch heißt, ich habe es mir tatsächlich aufgeschrieben, mit Würfelspiel und Vorlesebuch, und ist von Frank Niklas, der auch sehr, sehr viel Forschung zum Bereich familiäre Lernumwelt betreibt. Und der das alles, was ich jetzt für die Naturwissenschaften erzählt habe, viel für den Bereich Mathematik und Schriftsprache, also den Literacy- und Numeracy-Bereich, darstellt. Ich glaube, vor 1,5 Jahren habe ich mit meiner Kollegin Ada Hehn auch ein Podcast schon gemacht. Da hatte ich auch ein bisschen was zu dieser Vorlesesituation erzählt. Das war da aber noch in den Kinderschuhen. Da könnte man noch reinhören. Und außerdem gibt Ada sehr, sehr gute Einblicke darin, welche Rolle die Kita spielt und auch darüber, welche Denk- und Arbeitsweisen, wie das Beobachten, Rumexperimentieren in der Kita eine Rolle spielen, was natürlich aber auch auf den häuslichen Bereich irgendwo übertragbar ist. Also auch da schaut gern mal rein.
Wie heißt der Podcast?
Das ist der Bildungsschnack von der Uni Hamburg. Ich glaube, der ist auch auf Spotify zu finden.
Und sonst verlinken wir den natürlich gerne im Zusammenhang mit dieser Episode.
Jeden Fall. Okay. Henning, gibt es sonst noch Punkte, über die du gerne mit uns reden möchtest oder noch weitere Publikationen, Ressourcen oder dergleichen, auf die du noch hinweisen möchtest?
Glaube, ich bin glücklich.
Das ist schön.
Dann sind wir auch glücklich.
Ja, dann ja, sagen wir nochmal ganz, ganz herzlich Danke dafür, dass du dir die Zeit dafür genommen hast, uns hier heute von deinem Projekt und von der frühkindlichen naturwissenschaftlichen Bildung zu erzählen und sind damit auch wieder am Ende angelangt von unserer heutigen Folge von Nicht im Fachraum Essen, dem Podcast zur Forschung zum Lernen und Lehren in den Naturwissenschaften. Wir bedanken uns sehr herzlich bei der GDCP-Stiftung zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Didaktik der Chemie und Physik, ohne deren Unterstützung es nicht möglich wäre, dass ihr diesen Podcast jetzt gerade hören könntet. Weitere Informationen zu Nicht im Fachraum Essen, zu weiteren Folgen und zum Podcast-Team findet ihr auf unserer Webseite und auf den gängigen Streaming-Plattformen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Diese Folge von Nicht im Fachraum Essen wurde am 1.7.2024 aufgenommen. Redigiert wurde sie von Christoph Vogelsang, Eva Bühler und David Haug. Moderiert von David Haug und Christoph Vogelsang und geschnitten von Eva Bühler.